Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Juli 1993.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. 2. Juli 1993. Telefonnummer im Studio 0761 31028. Also in Freiburg sind wir gelegen, in der Adlerstraße 12, falls ihr euch postalisch an uns wenden wollt. 18 bis 19 Uhr hört ihr jeweils montags bis freitags das Tagesinfo, so auch heute. Verantwortlich diese Stunde sind der Christoph, Edgar, Egon, Medusa und Philipp. Und verantwortlich sind wir für die folgenden Themen.
Das erste Thema beschäftigt sich mit einem Vortrag, den Ingrid Strobel gehalten hat. Vernichtungswünsche gegen die Juden. Die stellt nach den Worten von Ingrid Strobel hinter dem linken Antisemitismus, der sich als Antizionismus darstelle. Diesen Vorwurf erhob sie auf dem Konkretkongress vorletztes Wochenende in Hamburg. Wir bringen Ausschnitte aus ihrem Statement.
Ein weiteres Thema dreht sich um die momentanen Kulturheadlines. Das Schiller-Theater soll dicht machen am Sonntag. Es möchte dennoch weitermachen. Wir sprachen mit einem Schauspieler, der am Schiller-Theater noch arbeiten wird, weiterarbeiten will. Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit
genmanipulierter Nahrung. Beim Einkauf wird einem ja alles immer einfacher gemacht. Schneller, bunter, praktischer ist das Motto. Das einzige Manko bleibt aber, die Naturalien hinken diesem Wettlauf leider völlig hinterher und sind unpraktisch wie eh und je, zum Glück nicht mehr lange. Ein Mitarbeiter des Berliner Genethischen Instituts hat uns heute erzählt, wie in der EG der Weg für genmanipulierte Nahrungsmittel jetzt geebnet werden soll.
Das nächste Thema handelt über die Kurden. Gestern früh haben GSG-9-Einheiten in Köln den Vereinsraum des Kurdistan-Komitees gestürmt. Sie haben die vier Anwesenden auf die Wache mitgenommen und den berüchtigten Verhören des BKA ausgeliefert. Die vier inhaftierten Frauen und Männer sind zwar wieder frei, aber die Razzien und Observationen des Staatssicherheitsdienstes werden weitergehen. In diesem Zusammenhang wurde ein Interview mit einem der Verhafteten des Kurdistan-Komitees geführt. Ferner wird es in diesem Beitrag ein paar Hintergrundinfos zu dem Vorgang des Überfalls geben.
Dann im letzten Beitrag spielt die GSG 9 auch eine Rolle. Zu schlechter Letzt gibt es nämlich einen Beitrag zur Ermordung von Wolfgang Grams. Wir haben uns an einem Kommentar versucht. Die Morde von Stammheim spielen dort ebenso eine Rolle wie die Reaktionen der Presse auf die Ermordung Wolfgang Grams.
Das war eigentlich der letzte Beitrag.
Der letzte Beitrag beschäftigt sich mit den Wohlfahrtsausschüssen. Noch ein Kongress, und zwar der erste Kongress zur Abwehr des gegenrevolutionären Übels, fand am letzten Wochenende in Köln statt. Und dort stellten sich eben die Wohlfahrtsausschüsse vor, über ihr Konzept Kultur und Antifaschismus zu vereinbaren, ein Beitrag.
Und das Ganze neben eventuell, wenn es klappt, wenn Leute noch anrufen, verlängerten Veranstaltungshinweisen und einer Kurzmeldung. In Buggingen findet sich eine Firma, die den schönen Namen Oschwald Entsorgungsdienste trägt. Entsorgung, na klar, das, was wir nicht mehr brauchen, werfen wir weg. Und damit wir uns keine Sorgen zu machen brauchen, gibt es so tolle Firmen wie die Firma Oschwald in Buggingen. Nun scheint unser sorgenfreies Leben ein wenig getrübt, seit böse Schmierfinger die ganzen Ungereimtheiten mit dem grünen Punkt rausgefunden haben. Unsere Sorgenfalten richten sich gen Buggingen und mit uns die der Argus der Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Markgräflerland. Und im Folgenden dokumentiere ich eine Pressemitteilung bzw. einen offenen Brief. Die Firma Oschwald in Buggingen hat allen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Markgräflerland e.V. ein Hausverbot erteilt. Warum das? Die Argus hatte in der Vergangenheit wiederholt auch öffentlich darauf hingewiesen, dass die Lagerung unzähliger gelber Säcke auf dem Firmengelände eine ernstzunehmende Umweltgefahr darstelle. Zum einen enthalten Verpackungen oft noch Stoffreste, zum Beispiel Spiritus in Kunststoffflaschen, die bei starker Sonneneinstrahlung verdampfen und explosionsfähige Atmosphäre bilden können. Zum anderen war das Gelände zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht lückenlos gegen unbefugtes Betreten gesichert. Der Brand bei Oschwald vor wenigen Jahren, der angeblich durch zündelnde Kinder verursacht war, macht deutlich, dass die Bedenken der Argus durchaus nicht aus der Luft gegriffen sind. Umso erstaunlicher findet es die Argus, die völlig überzogene Reaktion von Oschwald, mehr als 150 Bürgern aus dem Markgräflerland das Betreten des Firmengeländes, zum Beispiel im Rahmen einer öffentlichen Besichtigung durch die Volkshochschule, zu verbieten. Wenn selbst große Chemieunternehmen sich mittlerweile mit Umweltgruppen an einen Tisch setzen, reagiert Oschwald in alter Gutsherrenmanie. Das überempfindliche Verhalten der Geschäftsleitung zeigt, was viele ohnehin schon ahnten, dass es um den Zustand der Firma nämlich nicht gut bestellt sein kann.
Was tun mit linkem Antisemitismus? Auf dem Konkretkongress vor 2 Wochen in Hamburg äußerte sich auch Ingrid Strobel zu dieser Frage. Dass es diesen linken Antisemitismus gäbe, stand für sie außer Frage.
Es geht um tatsächlich vorhandenen, bewussten, weitgehend, denke ich, unbewussten Antisemitismus, der sich in der antizionistischen Haltung verbirgt.
Bei der Spurensuche nach dem in ihren Worten kriminellen Antizionismus ging Ingrid Strobel zurück auf ihre Erfahrungen mit der Bewegung gegen den Golfkrieg. Hierzu einige Ausschnitte aus ihrem Statement.
Ich habe zu denen gehört, oder höre auch heute noch zu denen, die sagen, die USA hatten kein Recht, diesen Krieg zu führen. Sie haben nämlich ganz bestimmte Interessen vertreten, nämlich ihre eigenen, die keine edlen waren, und sie haben diesen Krieg nun wirklich nicht geführt, um Israel zu helfen. Ja, Moment. Soweit ja. Aber es hat sich dann aufgeteilt, ganz schnell, eben das, was du Kriegstreiber-Diskurs nennst, und in Golfkriegsgegner. Und ich rede jetzt mal nur über die Golfkriegsgegner, weil ich habe jetzt keine Lust, über Norden hier anzuziehen. Ich rede jetzt über die Golfkriegsgegner. Ich bin bis zu einem bestimmten Teil auf den Demos gewesen und dann war ich nicht mehr auf den Demos. Weil ich habe die ungeheuerlichsten Dinge erlebt. Es gab zum einen eine Art von Pazifismus, mit der ich sowieso nie was am Mut hatte, die lasse ich jetzt auch bald weiß, die ist zum Teil einfach naiv. Dann gab es aber einen zwei Phänomene. Das eine war ein flammender Nationalismus aus Zeiten des Irak. Es gab plötzlich ein irakisches Volk, das wurde vor Rührung fast weinen musste, weil es so toll war. Kein Mensch hat vorher irgendwas vom irakischen Volk gewusst. Und plötzlich gab es ein Märchenvolk, das war das irakische Volk. Und es gab einen märchenhaften Führer dieses irakischen Volkes, der ein Vorkämpfer des Antiimperialismus war. Und da hat, und das behaupte ich jetzt fest, da hat die deutsche Linke eigene Nationsbedürfnisse und Sehnsüchte auf den Irak projiziert. Eine ungeheuerliche Kälte, wenn es um die Bedrohung von Israel ging. Es gab eine Szene, wo jemand gesagt hat, seine, ich weiß nicht mehr, was die Oma oder die Großtante, das ist doch scheißegal, sitzt jetzt in Tel Aviv im Keller, der abgedichtet mit irgendwelchen Spezialgummis, mit der Gasmaske, und diese Oma oder Tante ist aus Schiff gekommen und die hockt jetzt da unten im Keller mit der Gasmaske. Und der besondere Tour an der Sache ist, dass das Gas für den Zinsanzug auch noch deutsches Gas ist. Da gab's nichts. Da gab es einfach nichts. Da gab es eises Kälte. Es war egal. Und die erste Reaktion, die überhaupt kam, war, aber die Kinder in Bagdad. Ja, natürlich die Kinder in Bagdad. Aber warum schlug das Herz eines großen Teils für die Kinder in Bagdad und hat nicht einmal geschlagen wie diese Oma in Tel Aviv.
Vielleicht für beide.
Das halte ich für äußerst symptomatisch. Ich glaube, das hat sich im Rahmen des Golfkriegs was zugespitzt. Das hat sich was zugespitzt an Gleichgültigkeit, an Kälte und gleichzeitig an Erwärmung für äußerst reaktionäre Werte, die Nationalismus folgt, dazugehören.
Obwohl Ingrid Strobel sich kurz fassen musste, versuchte sie noch einige Hintergründe des linken Antisemitismus zu nennen. Auch hierbei sprach sie von eigenen Erfahrungen. Statt einem Interesse an Fakten gäbe es zu oft ein Denken in gut-böse Schemata. Der Begriff Antizionismus sei übernommen von der stalinistischen Linken und sei auch schon immer ein Kampfbegriff gewesen. Einen weiteren Hintergrund kennzeichnete sie so.
Und der Opportunismus sieht so aus, dass ich immer gerne, weil ich sage bösartig viele Anhänger hätte, ich kann es auch gutartig ausdrücken und sagen, weil das Volk bewegen will, die Herzen und die Köpfe verändern, wobei ich habe nichts dagegen, die Herzen und die Köpfe zu verändern. Aber es gibt von Karl einen sehr richtigen Ausspruch, wo er sagt, die Anpassung des falschen Bewusstseins ist nicht das Richtige befördert. Und ich denke, manchmal muss man auch darauf verzichten, die Menschen, wer immer die auch nur wiederum sein, zu erreichen, wenn man sie nur mit einer Annäherung an falsche Positionen erreicht. Das ist eine Gefahr, in der Linken, und zwar nicht nur in der opportunistischen Linken, nicht nur in der SPD und den Parteien, die Parteivolk brauchen und Wähler, sondern auch in der radikalen Linken zu versuchen, ich sage mal, sich anzuwidern.
Stattdessen sei es nötig, Widersprüche in der eigenen Politik zu ertragen. Abschließend stellte Ingrid Strobel eine fatale Sehnsucht nach Volk und Nation auch in der deutschen Linken fest. Diese Sehnsucht werde nun auf die Palästinenser projiziert. In ihrer Kritik fiel mir die leidenschaftliche, unerbittliche Form auf. Antisemitische Stereotype einzeln nachzuweisen und die Antisemiten zu erziehen, davon scheint Ingrid Strobel nichts zu halten. Antisemitismus ist für sie nur Ausdruck eines Weltbildes, das grundsätzlicher und nicht nur am übelsten Phänomen zu kritisieren ist. Mit ihrem letzten Satz ordnete Ingrid Strobel nochmal ein, welche Dimension linker Antisemitismus für sie hat.
Aber de facto projiziert man auch unbewusst mitübernommene Vernichtungswünsche auf die Juden, auf Israel als den Staat der Juden. Und das sollte man zumindest im Kopf haben und dann das weitere Innovationismus. Und das reicht.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Juli 1993.
Schillertheater, eine der renommiertesten und zugleich die größte Sprechbühne Deutschlands, soll, geht es nach dem Willen der Kulturpolitiker und zugleich der Geldgeber Berlins, am Sonntag ihre Pforten schließen. Der erst vor kurzem bekannt gewordene Abpfiff wurde der Belegschaft überhaupt erst durch die Medien zugetragen. Nun, am Montag wird weitergespielt, zwar mit reduziertem Programm, aber die Ferien durch soll es weitergehen, auch ohne die Kohle von Stadt und Land. Danach soll es ein neues Programm geben und, wenn bis dahin nicht allzu viele abgesprungen sind und die Berlinerinnen und Berliner ihrem Schillertheater die Stange halten, könnte es klappen, dass der Kulturbeutel auch für das große Haus wieder geöffnet wird. Ich sprach gestern Abend mit Hilmar Tath, einem Schauspieler beim Schillertheater. Wenn jetzt das Schillertheater, nehmen wir es doch einfach mal an, ein gütiger Blitz sozusagen sichert das Überleben des Schillertheaters. Sie ganz persönlich, werden Sie dann ein wacheres Auge auf die Kulturpolitik werfen, wenn beispielsweise nebenan die kleine Kleinkunstbühne einfach mal so weggeputzt wird vom Senat? Ja. Wie wird denn das, also... Ja,
das ist eine sehr gute Frage, die Sie da stellen, weil natürlich haben wir selber uns auch gefragt, wie oft sind wir, na vielleicht nicht leichtsinnig, aber nicht stark genug auf vergleichbare Sachen eingegangen, wenn das Haus um die Ecke, also sprich die Freie Volksbühne, dicht gemacht wurde. Ich will hoffen, dass Also es ist sowieso Tatsache, dass wir aus der Geschichte, wie auch immer, nicht so rausgehen, wie wir reingegangen sind. Das ist klar. Da ist natürlich wirklich was passiert. Abgesehen von der derzeitigen Depression, die im Hause lastet, das ist doch klar, wird auch eine Besinnung wieder Raum greifen. Und die Besinnung kann nur damit verbunden sein, dass man einen, ich denke, einen stärkeren Sinn entwickelt für die Nachbarn, für das, was um uns herum geschieht. Das ist auch wichtig für die Arbeit auf der Bühne selbst, glaube ich. Wir müssen das Theater wieder, ich sag's mal so, politisieren, uns wieder Flagge zeigen und nicht in Beliebigkeit wegklickern. Theater ist dazu da, dass es sich einmischt und dass es die Belange der Zeit berührt, also aufgreift und Leute auf diese Weise beeindruckt, auch unterhält natürlich, aber auch beeindruckt. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und da ist sicher was passiert auch. Ne? Nicht in Bausch und Bogen und nicht, dass man Halleluja schreien kann, aber ich glaube, das hat seine Wirkung.
Manche Leute sind aufgerüttelt, andere wogen sich bisher in einer gewissen Sicherheit. Auf der anderen Seite dann dieser sogenannte freie Markt, der da immer wieder den Leuten sagt, wenn ihr gut seid, dann könnt ihr ja doch noch irgendwo was finden. Wie glauben Sie...
Ja, das ist ein böser Trick natürlich. Ich will ja nicht zu einem Theater gehen, wo ich vielleicht gar nicht gewollt werde, dem ich aufs Auge gedrückt werde. Das ist ja nicht meine Absicht. Ich bin also am Schillertheater und das war ein Entschluss, ans Schillertheater zu gehen, weil wir A, in dieser Stadt sein wollten, weil ich Berlin die aufregendste Stadt momentan in den deutschen Landen finde. Und dann leben wir hier schon seit vielen, vielen Jahren. Domröse ist hier geboren, ich bin dazugestoßen, aber wir sind wirklich ein Leben lang hier und haben Lust, in dieser Stadt wirksam zu sein. So, das ist das eine. Das andere ist, dass wir uns völlig im Klaren sind, dass die Zeiten härter geworden sind, dass gespart werden muss und dass das an den Theatern nicht vorübergehen kann, das ist uns klar. Aber wenn es denn der Endzweck allen menschlichen Daseins ist, das Geld, dann sage ich, muss man alle Kultur sofort verbieten. Wenn aber Geld nur Mittel zum Zweck ist, das Leben zu verbessern, die Würde des Menschen höher zu gestalten, dann kann man nicht genug Geld für Kultur ausgeben. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir wissen, dass man natürlich schrumpfen muss oder sparen muss oder sich überlegen muss, wo man Geld zurückgeben kann oder wo man verzichten kann. Man muss sparen, das ist völlig klar. Die Theater sind überüppig geworden. Es gibt Verfilzung, es gibt Korruption, auch an den Theatern. Da ist leider der Zynismus, der sich in Politikerkreisen breit gemacht hat, ist auch in diese Etagen eingedrungen. Da gibt es fürchterliche Gagengeschichten. Wenn man das hört, wird einem schlecht. Regisseure haben das Theater, also diese sogenannten Machtregisseure und Meister, haben das Theater zum Selbstbedienungsladen degradiert. Wühltischgeschichten, also wo jeder so seinen Pfund Fleisch rausschneidet, sind auch da. Also man muss schon was machen. Man muss das schon etwas trockenlegen, die Geschichte. Und dann, vor allem muss man besser werden.
Kann sowas von Seiten der Schauspielerinnen und Schauspieler, von Seiten sozusagen der Basis geschehen? Was haben da auch noch andere Gruppen, die mit dem Theater zu tun haben, will heißen, die Leute im Hintergrund zu sagen?
Na, was meinen Sie mit Hintergrund jetzt? Wir haben ja leider keinen so großen Hintergrund. Also es kann nur von der Basis, wir können das unsere tun. Also wir können die Stimme erheben, wir können signalisieren. Manchmal wird das auch nicht erhört. Also wir haben seit Jahren, also ich wage das mal von mir zu sagen, seit Jahren habe ich gesagt, Obacht gebt Obacht. Die gehen uns an den Kragen, wenn wir jetzt nicht... besser werden oder wenn wir dieses und jenes, ich habe das also auch, was Kosten betrifft, benannt, wenn wir nicht schlicht und einfach wirksamer und eindrucksvoller arbeiten und uns besser nach außen artikulieren und die Öffentlichkeit nicht enttäuschen. Gewarnt wurde da schon. Also wir sagen, man kann nicht mehr, ein Schelm gibt mehr als er hat, wir müssen es also basismäßig tun. Was da im Hintergrund ist, weiß ich jetzt nicht. Das kann ich schlecht sagen. Ich hoffe im Moment noch auf die Berlinerinnen und Berliner, dass sie sich ihr Theater nicht klauen lassen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Juli 1993.
Wer geht schon gerne einkaufen? Vor allem in großen Kaufhäusern. Dabei versuchen doch gerade die großen Handelsketten, den KonsumentInnen das Einkaufen zu einem möglichst angenehmen Erlebnis zu machen. In voll klimatisierten, großen, blitzblanken Hallen stehen die überaus ansprechenden, bunten und praktischen Verpackungen aufgereiht. Das Kassieren geschieht vollautomatisch und alles wird obendrein noch von sanfter Musik bedudelt. Der Schreck kommt dann manchmal erst zu Hause, beim Öffnen der Tüten und Dosen. Der Inhalt kann in Form und Farbe und Dynamik gegenüber der Verpackung oft nicht mithalten. Das Obst ist runzlig und verdirbt bald, alles scheint etwas unpraktisch zu sein. Zum Glück nicht mehr lange. Mittels Genmanipulation können die lästigen Naturalien jetzt nämlich ihrem super ökonomischen Konsumumfeld angepasst werden. Der Brotteig wird mit Turbohefe schneller gedeihen, die Kakaobohne produziert den Zucker gleich mit, die Milch kommt schon kalorienarm und entfettet aus dem Euter. Wann es endlich soweit sein wird, dass dem auch die lästigen Gesetze nicht mehr entgegenstehen, hat uns heute ein Mitarbeiter des Berliner Genethischen Instituts erzählt. Im Europaparlament sollen nämlich jetzt die Gesetze für genmanipulierte Nahrung beschlossen werden.
Im Verordnungsentwurf, also zumindest der bis jetzt vorliegt, steht noch kein einziges Wort drin über Kennzeichnung. Es geht lediglich darum, ein Prozedere festzulegen, ein verbindliches Prozedere für alle EG-Mitgliedstaaten, wie neuartige Nahrungsmittel zugelassen werden können. Dass sie entweder angemeldet werden müssen oder dass auch eine Genehmigung vorliegt. Es gibt, da habe ich das eigentlich schon angedeutet, es gibt diese Unterscheidung, Anmeldung und Genehmigung. Bei einer Anmeldung genügt lediglich, dass ein Hersteller eine Mitteilung an die EG-Kommission macht, dass er das und das Produkt auf den Markt bringen will. Und bei der Genehmigung muss ein regelrechtes Genehmigungsverfahren durchlaufen. Und da entscheidet dann letztendlich ein Expertengremium, was bei der EG-Kommission angegliedert ist.
Woraus setzt sich das Expertengremium dann zusammen?
Das ist das große Fragezeichen. Das steht nicht in der Verordnung drin. Es sollen Experten sein, anerkannte Experten. Wer das letztendlich sein wird und inwieweit dort auch Industrievertreter die Überhand haben werden, da kann man im Grunde nur spekulieren. Es ist aber bekannt, dass in verschiedenen Gremien der EG-Kommission, also jetzt nicht speziell zu Nahrungsmittel oder neuartigen Nahrungsmittel, durchaus Vertreter der Industrie drin sind.
Und wer hat das Entscheidungsrecht? Der entscheidet ja nicht das Europaparlament, das Gesamte.
Nicht das Europaparlament kann lediglich jetzt Änderungswünsche äußern. Und dann geht das zwischen Europaparlament, Ministerrat und auch EG-Kommission ja wahrscheinlich mehrmals hin und her. Und die letztendliche Entscheidung wird der Ministerrat fallen. Wenn der Ministerrat einen einstimmigen Beschluss fällt, dann sind alle Änderungswünsche des Europäischen Parlaments hinfällig. Das ist also auch das Demokratiedefizit, was ja im Hinblick auf Brüssel immer wieder eingeklagt wird.
In der Bundesrepublik gab es bisher, wie in den meisten anderen EG-Staaten auch, noch gar kein Gesetz für genmanipulierte Nahrung. Einzige Ausnahme: Nahrung, in denen lebende, genmanipulierte Organismen enthalten sind, wie zum Beispiel Bakterien im Joghurt. Dieses hier greifende Gentechnikgesetz soll nach dem Willen der Bonner Koalition zum 01.01.1994 noch weiter gelockert werden. Im Weiteren interessierte mich, ob der Streit um die Auszeichnung von genmanipulierten Produkten nicht bedeuten könne, dass in der Bevölkerung schon ein Problembewusstsein hierfür geschaffen ist.
Das auf jeden Fall. Das geht eigentlich durch alle verschiedenen Interessensgruppen, auch durch die verschiedenen politischen Parteien, dass allgemein gesagt wird, wir wollen eine Kennzeichnungspflicht. Das geht auch bis in die Regierungskoalition hinein. Ich gehe auch mal davon aus, das ist zumindest meine persönliche Einschätzung, dass in Brüssel mit der Verordnung auch eine Kennzeichnungspflicht festgelegt wird. Nur, und das ist meine Befürchtung, wird uns allen, den Verbraucher und Verbraucherinnen, damit eine Mogelpackung verkauft. Ich bin mir relativ sicher, dass dort keine grundsätzliche Kennzeichnungspflicht verabschiedet wird. Also grundsätzlich hieße, alle Lebensmittel, in denen Gentech-Produkte vorhanden sind, also auch Enzyme oder Zusatzstoffe etc. oder die eben gentechnisch hergestellt worden sind, dass diese auch eine Kennzeichnung bekommen. Ich glaube, es wird in Brüssel darauf hinauslaufen, dass nur die Produkte eine Kennzeichnung bekommen, in denen lebende, gentechnisch veränderte Organismen vorhanden sind. Und alles andere wird wahrscheinlich unter den Tisch fallen. Mhm. Ich kann auch sagen, woher ich meine Einschätzung herführe. Ein konkretes Beispiel, das ist ja auch eine Diskussion, die schon seit Jahren stattfindet, die Zulassung von dem Rinderwachstumshormon BST, das gentechnisch hergestellt wird. Die Molkereien haben in der Vergangenheit immer gesagt, wenn eine Kennzeichnungspflicht für Milchprodukte stattfinden soll, die von diesen Kühen, die mit BST behandelt worden sind, stammt, dann, das können wir nicht leisten, weil wir müssten dann zwei getrennte Produktionswege aufbauen. Die Milch müsste getrennt eingesammelt werden, die Milch müsste getrennt verarbeitet werden und das kann sich keine Molkerei finanziell leisten. Mhm. Die gleiche Problematik würde bestehen, wenn zum Beispiel Zucker von Zuckerrüben gewonnen wird, von gentechnisch manipulierten Zuckerrüben. Man kann sich viele Beispiele ausdenken. Der Zucker müsste, wenn er gekennzeichnet wird, im Grunde bis zum Schlussglied bei dem Kuchen im Bäckerladen müsste eine konsequente Kennzeichnungspflicht durchgeführt werden und das sehe ich nicht durchführbar.
Mhm. Wie siehst du denn überhaupt die Chancen, also die Zukunft in der Beziehung?
Ich sehe die einzige Möglichkeit, diese Entwicklung noch zu verhindern, und das halte ich für notwendig, diese Entwicklung zu verhindern, indem der Verbraucher und die Verbraucherin ganz klar sagt, wir werden solche Produkte nicht kaufen, dass sie an die Herstellerfirmen herantreten, von denen sie ihre Nahrungsmittel kaufen, sie immer wieder fragen und auf ihr Recht pochen, Informationen zu bekommen, wie diese Produkte hergestellt worden sind. Und es ist relativ klar, dass wenn ein Produkt gekennzeichnet ist als gentechnisch hergestellt oder beinhaltet gentechnisch hergestellte Substanzen, dass das dann im Laden liegen bleiben wird. Und ich glaube, nur über diesen Weg kann im Moment noch was verhindert werden.
Gestern, am frühen Morgen, dem 1.7.93, wurden um ca. 7.30 Uhr die Räume des Kurdistan-Komitees e.V. durch Einheiten der GSG 9 gewalttätig überfallen. Sie drangen mit Gebrüll und Gewalt in den Vereinsraum ein. Von den vier anwesenden Personen, darunter zwei Frauen und zwei Männer, wurden zwei auf den Boden gezwungen und über ihre Köpfe wurde etwas gestülpt. Ihnen wurde gedroht, nichts zu sagen. Soweit zu der Methodik der Staatssicherheitsgewalt, die ihre Repression auch an legalen Institutionen auslässt. Alle, die am Tag im Komitee anwesenden Personen, wurden mit auf die Wache in das Polizeipräsidium mitgenommen, für ein paar Stunden inhaftiert und später nach einem Verhör freigelassen. Während sich die Personen bei der Wache aufhalten mussten, wurden die Räume des Kurdistan-Komitees durch BKA-Spezialisten durchsucht und es wurden unterschiedliche, unter anderem alle Computer, die Software, Drucker und Karteikarten beschlagnahmt. Das heißt, das Komitee ist zurzeit ohne Arbeitsmittel. Zur gleichen Zeit ist auch der Agri-Verlag, der sich auch in Köln befindet, von GSG-9-Einheiten überfallen worden. Der Grund für die Razzia wurde erst auf der Wache bekannt gegeben. Der Durchsuchungsbefehl beinhaltete keine Beweise, sondern lediglich Verdächtigungen. Die Durchsuchung wurde damit begründet, dass die Verantwortlichen des Kurdistan-Komitees der Teilnahme an dem Überfall auf das türkische Generalkonsulat in München verdächtig seien. Die Verhöre wurden wie immer systemgerecht geführt. Nach der Entlassung der vier um die Mittagszeit herum erklärte man ihnen jedoch, dass sie nur so lange inhaftiert waren, weil sie ja keine Ausweise bei sich trugen. Aber es ist klar, dass dies wieder ein Akt der Abschreckung war und zur Kriminalisierungstaktik der Staatssicherheitsbehörde gehört. Die politischen Interessen spielen eine große Rolle. Die Razzien und Verhöre haben daher nichts mehr mit Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu tun. Das Kurdistan-Komitee betreibt Öffentlichkeitsarbeit und unterstützt friedliche Protestaktionen der kurdischen Bevölkerung hier in Europa gegen die Gewaltpolitik des türkischen Staates. Aus diesem Grund weist das Kurdistan-Komitee die Behauptungen der Bundesanwaltschaft strikt zurück und betont noch einmal, dass sie nichts mit den Aktionen am 24. Juni des Jahres zu tun haben. Derzeit führt der türkische Staat einen Vernichtungskrieg gegen das kurdische Volk, in dem vor allem auch die deutsche Militär- und Wirtschaftshilfe eine wichtige Rolle spielt. Dass deutsche Waffen gegen die kurdische Zivilbevölkerung eingesetzt wird, ist durch die Medien und durch Delegationsberichte mehrmals bewiesen worden. Dass ebenso auch türkische Spezialeinheiten hier in Deutschland von der GSG 9 ausgebildet werden, dürfte Ihnen auch bekannt sein. Es scheint, dass die Generalbundesanwaltschaft sich mit all diesen nicht begnügt und die Aufgabe des türkischen Sicherheitsgerichtes übernommen hat. Die deutsche Bundesregierung schreckt auch nicht davor zurück, durch solche Razzien gegen kurdische Einrichtungen in Deutschland den Staatsterror des türkischen Staates gegen das kurdische Volk zu unterstützen und selbst zu praktizieren. Was jedoch bezweckt die Bundesregierung mit solchen Überfällen und welche Vorteile hat sie davon? Vielleicht kann ein Sprecher des Kurdistan-Komitees in Köln zu diesen Fragen Stellung beziehen.
Was die politischen Hintergründe dieser ganzen Sache betrifft, sind natürlich auf jeden Fall interessanter. Man muss bedenken, dass derzeit in Kurdistan sehr viele und rapide Entwicklungen stattfinden. Da ist einmal die kurdische Einheit, die angestrebt wird auf Aufruf der PKK. Es sind hier ja schon gemeinsame Erklärungen dazu abgegeben worden, also die PKK und andere kurdischen Organisationen. Ebenso ist auch eine Einheit der PKK mit anderen türkischen Organisationen, die sich unter den Namen Union der Revolutionären Demokratischen Kräfte nennt sich das. Unter diesem Namen ist also auch eine Einheit, so eine Plattform gebildet worden. Die haben auch eine gemeinsame Erklärung rausgegeben worden, auch zu den Aktionen am 24. Und das muss man deutlich herausstellen. Was hier bezweckt wird, ist ganz klar, die PKK von den anderen Organisationen zu isolieren. In Kurdistan finden auch solche Entwicklungen statt und diese Entwicklung will man dadurch stoppen, dass man versucht, die PKK, die ja diesen Befreiungskampf dort in Kurdistan anführt, von den anderen Organisationen zu isolieren. Und das ist bewusst gemacht. Da spielt eben Deutschland auch eine wichtige Rolle. Die Türkei hat das ja, betreibt das ja durch die Hetze, durch die Medien. Da gibt es ja in der Türkei eine Einigkeit, sagen wir mal so, auch unter den Parteien. Nun, diese Politik wird auch jetzt hier eben durch die Beziehungen mit Deutschland, mit der Bundesrepublik Deutschland, wird hier dann auch ausgenutzt gegen die kurdischen Organisationen. Und die deutsche Bundesregierung macht das eben für ihre wirtschaftlichen, politischen und militärischen Interessen, die sie dort in der Türkei hat. Man weiß, dass die Bundesregierung eben die Türkei mit Militär hilft, mit Wirtschaft, durch Investitionen dort in der Türkei, also unter anderem in der Tourismusbranche, aber auch verschiedene andere, also Mercedes etc. etc. Es gibt also jetzt vor allem in letzter Zeit ist die Investitionsrate der deutschen Firmen dort in der Türkei massiv gestiegen und ferner eben auch wegen der geografischen und politischen Funktion der Türkei. Die Türkei spielt für die deutsche Bundesregierung eine wichtige Brückenfunktion in den Mittleren Osten und in den zentralasiatischen Raum. Auch in diesem Sinne liegt es im Interesse der deutschen Bundesregierung, dass die Türkei eben ihre Position dort aufrechterhält im Mittleren Osten, diese Position des Wachhundes. Die Deutschen sind, also die deutsche Bundesregierung ist sich mit den türkischen Regierungen darin einig, eben gegen die Kurden gemeinsam vorzugehen. Es hat eine Erklärung des Nationalen Sicherheitsrates am 28. August 1992 gegeben, in dem auch gesagt worden ist, man wolle gegen kurdische Einrichtungen auch im Ausland vorgehen. Es scheint so, dass hier eben die deutsche Bundesregierung in diesem Falle das übernommen hat. Das vielleicht kurz dazu. Dann muss man vielleicht noch hervorheben, dass verschiedene kurdische Einrichtungen derzeit durch die Polizei beobachtet werden. dass unsere Einrichtung derzeit auch massiv unter Beobachtung steht. Wir wissen nicht, was hier alles so installiert worden ist in den Räumen, während wir weg waren. Und wir wissen auch nicht, inwieweit jetzt in der nächsten Zukunft die deutsche Bundesregierung Sachen vorplant.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Juli 1993.
Ja, das war ein Lied der Band PNATSH. Die spielen werden auf dem Holzrock Open Air 93, was am morgigen Samstag und am Sonntag stattfinden wird. Und zwar in der Nähe von Schopfheim im Sengelewald. Insgesamt spielen da 1, 2, 3, 4, 5, 8 Bands. 4 am Samstag, 4 am Sonntag. Das lohnt sich auf jeden Fall. Krüser, House of Suffering, Missing Links, Atomic Kids, die Band von eben Deliverance, Pullermann und Sheep on a Tree. Daneben gibt's noch zahlreiche andere Darbietungen und Kinderveranstaltungen für Kinder. Zelten kann man da auch. Wiederholen wir wahrscheinlich nochmal im Veranstaltungshinweis am Schluss der Sendung, denke ich mir, oder?
Tja, ja, kommen wir doch einfach zu einem weiteren Beitrag.
Ja, ja. Zum Kommentar über die Ermordung von Wolfgang Grams. Am 9. Mai 1976 wird Ulrike Meinhof morgens am Fensterkreuz erhängt in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim aufgefunden. In der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 1977 sterben in der gleichen Haftanstalt Gudrun Enslin, auch sie wird erhängt, aufgefunden. Andreas Bader an einem Kopfschuss. Jan-Karl Rasper liegt am gleichen Morgen im Krankenhaus der Kopfschussverletzung, mit der er auch in Stuttgart-Stammheim aufgefunden worden ist. Irmgard Möller wird am 18. Oktober morgens mit 4 Messerstichen in der Brust in ihrer Zelle gefunden. Sie ist die einzige der RAF-Gefangenen aus Stammheim, die überlebt. Nur kurze Zeit später, am 12. November 1977, wird Ingrid Schubert in München-Stadelheim gefunden. Er hängt am Fensterkreuz in ihrer Zelle. Die offizielle Version für alle diese Vorfälle lautet Tod durch Selbstmord. Teile der westdeutschen Linken meldeten ihre Zweifel an der Selbstmordversion an. Alle Gefangenen hatten vorher mitgeteilt, sie hätten Angst, dass ihnen etwas angetan werden könnte. Zu viele Ungereimtheiten tauchten bei der Untersuchung der Vorfälle auf und sind bis heute nicht geklärt. Die westeuropäische Presse war voll von Artikeln über den Mord in Stammheim. Immerhin erfolgten die Todesfälle wenige Stunden nach Erstürmung der entführten Lufthansa-Maschine in Mogadischu, zu unmittelbar nachdem der Krisenstab laut über Geiselerschießungen nachgedacht hatte. Immer wieder waren die Vorfälle in Stammheim Thema von Diskussionen oder ganzer Bücher, die versuchten, die Widersprüche aufzuzeigen, die bei der Untersuchungskommission aufgetaucht waren. Aber auch immer wieder war in dem Zusammenhang das Thema der eigenen Unklarheiten auf dem Tisch. 1987, anlässlich der Veranstaltungen zum 10. Jahrestag der noch immer ungeklärten Vorfälle in Stammheim, gab es zum Teil ein eher resigniertes Schulterzucken von Angehörigen, die von der Mordthese nicht mehr überzeugt waren, aber ihre Zweifel an einem Selbstmord der Gefangenen trotzdem weiter hatten. Ebenfalls 1987 schreibt Karl-Heinz Roth, ein ehemaliger politischer Gefangener, in einem Beitrag, auch die Möglichkeit eines Selbstmordes der Gefangenen müsse gedacht werden dürfen. 1988 äußert er in einem Interview in der Zeitschrift Spuren seine Zweifel.
Wäre der Mord nachweisbar gewesen, dann wäre ich beispielsweise sofort wieder in den Untergrund gegangen. Und zwar nicht aus politischer Intimität mit der RAF heraus, sondern weil eine neue Vernichtungssituation sozusagen im Kern der Machtapparate organisiert worden wäre, die alles, was wir seit Ende der 60er Jahre an Revolte gegen dieses Regime in Gang gebracht haben, zunichte gemacht hätte. Von daher ist diese Frage für viele sehr existenziell gewesen.
Vielleicht hängt damit zusammen, dass es in der Linken damals einerseits schnell eine Bereitschaft gegeben hat, die staatliche Version des Selbstmords zu übernehmen, bot sie doch auch die Möglichkeit, sich mit der Politik der RAF nicht weiter auseinandersetzen zu müssen. Andererseits rührten diejenigen, die ihre Zweifel noch immer haben, lieber nicht an der Sache, hätte es doch möglicherweise weitreichende persönliche Konsequenzen für die eigenen politischen Aktivitäten bedeutet. Die Mordthese über Stammheim ist widerlegt, berichtete die Presse von Taz bis FAZ. Die Taz machte noch verschämt ein Fragezeichen hinter ihre Überschriften. Susanne Albrecht und Monika Helbing hätten durch ihre Aussagen bestätigt, dass es sich in Stammheim um einen kollektiven Selbstmord gehandelt habe, war zu lesen. Die Welt machte daraus sogar schon die nächsten Toten. Unter der Überschrift »Befahl die RAF Selbstmorde« behauptete sie, die RAF-Aussteigerinnen aus der DDR hätten ausgesagt, dass der Kern der RAF den Gefangenen den Selbstmord befohlen habe, und meldete weiter:
»Liegen bereits neue Informationen darüber vor, dass sich Selbstmorde von inhaftierten Terroristen wiederholen können. In einer RAF-Schrift vom Oktober 1990 heißt es, der Staat nehme einen neuen Anlauf, die Gefangenen und ihre Politik zu vernichten.«
Jetzt im Fall Wolfgang Grams können eigentlich keine Zweifel daran bestehen, dass es von der GSG 9, dass er von der GSG 9 ermordet wurde. Doch trotzdem es eine Augenzeugin gibt und die Obduktion die Aussage der Zeugin anhand der nachgewiesenen Schmauchspuren am Kopf der Leiche bestätigt, bleibt die Republik erstaunlich ruhig. Hier und da verlangen ein paar Verwegene, dass sich Bundesanwalt von Stahl in den Ruhestand begeben sollte. Aber das resultiert eher aus der Empörung über die Informationspolitik der Bundesanwaltschaft, denn aus dem Schauder über deren Methoden, Leute aus dem politischen Widerstand zum Schweigen zu bringen. Die Taz von heute schreibt:
Die jetzt bekannt gewordenen Ungeheuerlichkeiten erklären endlich auch die faktische Nachrichtensperre, die der Generalbundesanwalt nach dem Schusswechsel in Bad Kleinen verhängt hatte. Sie war nicht fahndungstaktisch bedingt, sondern diente der Verdunkelung eines von einem Beamten begangenen Mordes. Schon vor 3 Tagen haben SPD-Bundestagsabgeordnete Herrn von Stahl zum Rücktritt aufgefordert. Wenn der Generalbundesanwalt noch Reste von Lauterkeit besitzt, muss er dieser Aufforderung nachkommen, und zwar unverzüglich.
Der Mord ist nachweisbar, aber das scheint sich in keiner Weise auszuwirken. Weder ist klar, wer es war, der GSG-9-Beamten, der unmittelbar Hand anlegte, noch ob oder wer oder auf wessen Weisung er handelte. So wird alles so bleiben, wie auch nach den Morden von Stammheim. Aus der Sicht des Rechtsstaates bleibt alles völlig rechtsstaatlich, und aus der Sicht eines Widerstandes können wir getrost die obigen Sätze zu Stammheim noch einmal wiederholen, die da waren.
Vielleicht hängt alles damit zusammen, dass es in der Linken einerseits schnell eine Bereitschaft gegeben hat, die staatliche Version des Selbstmordes zu übernehmen, bot sie doch auch die Möglichkeit, sich mit der Politik der RAF nicht mehr weiter auseinandersetzen zu müssen. Andererseits rührten diejenigen, die ihre Zweifel noch immer haben, lieber nicht an der Sache, hätte es doch möglicherweise weitreichende persönliche Konsequenzen für die eigenen politischen Aktivitäten bedeutet.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Juli 1993.
that's tomorrow's forecast. Back to you, Jim.
Thanks, Dick. Now we have our man Hal Anderson live at the arena for tonight's NWA concert. What's going on down there, Hal?
Well, Jim, the ride is getting pretty wild in here.
What about Oshas? What about Oshas? What about Oshas? What about Oshas? What about Oshas?
Mit einem Mainzelmännchen lud man nach Köln. Letztes Wochenende stellten sich die Wohlfahrtsausschüsse dem Publikum vor. Gruppen dieses Namens gibt es mittlerweile in Köln, Düsseldorf, Hamburg und Frankfurt. Das Meeting in Köln nannte sich Erster Kongress zur Abwehr des gegenrevolutionären Übels. Zum Konzept einer Verknüpfung von Antifaschismus und kultureller Aktivität äußerte sich Ralf Christoph, Mitarbeiter der Specks und Mitinitiator des Kongresses.
Der Fahrschuh gehört geschlagen, wo er auftaucht, war man sich klar. Ne? Darüber braucht man, glaube ich, auch nicht diskutieren. Ne? Darüber bestand, glaube ich, auch erstmal kein Bedarf. Ne? Ein großer Bedarf war und ein großer Tenor war auch, dass das diskursive Verhalten innerhalb der Linken einfach mal zu einer Blüte kommen sollte. Ne? Nicht jetzt im Sinne, wie es die radikale Linke auf ihrem Kongress machte, so Selbstgeißelung, ne? Sondern einfach, so auch diese semantische Betrachtung, wie arbeiten die Rechten, ne? Und wie haben wir dagegen vorzugehen, ne? Auf welchen Feldern sollte man sich mit ihnen einlassen, auch inhaltlich, also jetzt nicht kooperieren, sondern eben halt, wo kann man sie auch auf ihrem Feld schlagen und wo hat die Erfahrung gezeigt, geht es nicht, wo muss man anders vorgehen, ne? Also um solche Sachen ging es vornehmlich, ne? Mhm. Das geht natürlich erstmal auf den ersten Blick nicht zusammen mit dem Antifaschismus der Antifa, sage ich jetzt mal, ne? Aber sollte aber. Das war eigentlich eins der Ziele halt, oder das wäre ein mittelfristiges Ziel, ne?
Der antifaschistische Anteil ist erstmal ein defensiver Antifaschismus, eine Repolitisierung. Einige Leute der Wohlfahrtsausschüsse kommen aus Medien wie die Kölner Stadtrevue, der Specks, der Texte zur Kunst. Aus Hamburg gibt es Leute, die der Musikszene zugehören. Aus anderen Städten kommen Vertreter linker Projekte wie dem Idee-Archiv oder der ehemaligen Diskus-Redaktion aus Frankfurt.
Bei aller inhaltlichen Widersprüchlichkeit, ne, aber das kriegst du nicht geregelt, ne, weil es sind allein in den Wohlfahrtsausschüssen selber, in den jeweiligen, ne, gibt es von sich 10 Leute und 10 Positionen, ne. Das ist aber auch das Gute dran, weil niemand, aber auch gar niemand daran interessiert ist, da ein parteimäßig organisiertes Organisationskonstrukt aufzuoktroyieren, ne. Dadurch hat man dem Publikum demonstriert, dass die Wohlfahrtsausschüsse so mit Abstand das heterogenste sind, was es so auf dem Markt gibt an irgendwelchen komischen politischen Angeboten.
Trotz wenig Werbung erschienen ca. 500 Leute in Köln, denen allerdings stark theorielastige Vorträge im Frontalstil gehalten wurden. Abends durfte dann getanzt werden. Gar nicht zufrieden mit dem Verlauf zeigte sich Günter Jakob, Vielschreiber aus Hamburg. Für ihn hatten auf der Veranstaltung 500 nur brav zugehört. Antifas würden sich einbilden, neuen Spielraum durch die Verbindung mit kultureller Avantgarde zu kriegen. An die Wohlfahrtsausschüsse sei die Erwartung gestellt worden, dass diese Struktur sein sollten. Jakob nannte dies, Zitat, Erwartungen, die in Populismus münden. Bei den Veranstaltern und Veranstalterinnen sieht man das nicht so negativ und plant gleich eine Fortsetzung, die mehr Diskussion bringen könnte. Erst einmal gelte es, die Verständigung von Gruppen, die vorher nichts miteinander zu tun hatten, in die Wege zu leiten und dann
eine Kommunikations- und Austauschstruktur aufbauen, die es zukünftig ermöglicht, also auf dem Feld der radikalen Linken, des Linksradikalismus anders zu operieren halt, ne? Also auch, keine Ahnung, auch medial mit anderer Logistik, mit solchen Sachen halt, ne?
Ob allerdings eine möglicherweise andere Form der Politik die Frage, wie die steckengebliebene inhaltliche Diskussion vorangebracht werden könnte, aufheben kann, bleibt abzuwarten. Zum Beweis, dass immerhin vernünftige inhaltliche Aussagen die Plattform bilden, die Essentials des Wohlfahrtsausschusses Hamburg, abgedruckt in der neuesten 17 Grad Celsius.
What you want is an unexpected approach
that may delay suspects' awareness of your presence until you have a chance to assess the situation.
Offene Grenzen und uneingeschränkte Hilfe für Flüchtlinge. Keine friedliche Koexistenz mit Nazis. Jede Kritik an den Überfällen der Nazis ist falsch, solange sie mit der Sorge um Deutschland und nicht mit dem Schaden der Opfer begründet wird. Der Rassismus, mit dem wir es zu tun haben, ist ein spezifischer. Er wird von einer Gesellschaft hervorgebracht, deren wirtschaftliche Dynamik auf Konkurrenz, hierarchischer Sozialstruktur, politischer Herrschaftsmacht und ökonomischer Macht über andere Menschen beruht. Der aktuelle faschistische Schub folgt dem Anstoß der DDR an die BRD, der mit biologistisch-völkischen Argumenten betrieben wurde. Er wird durch die Folgen der Zerschlagung der Volkswirtschaft der DDR und den damit einhergehenden Legitimationsbedürfnissen durch eine andere Suche nach dem deutschen Identität genährt. Nie wieder Volk. Die Wiedererlangung der vollständigen staatlichen Souveränität Deutschlands wird als nachträglicher Triumph über die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges empfunden, der auch dazu berechtigt, die Erinnerung an die Verbrechen des deutschen Faschismus zu relativieren. Deutschlands neue großmachtpolitische Ambitionen geben deutschnationalen bis faschistischen Positionen Auftrieb.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Juli 1993.
Wir kommen zu Veranstaltungshinweisen.
Ja, jetzt am Wochenende vom Freitag, den 2. Juli, bis zum Sonntag, den 4. Juli, findet in der Habsburger Straße 9 in der Fabrik für Kultur und Handwerk die Tagung Kommunale Außenpolitik statt. Zwei Schwerpunkte. Einmal geht es um eine Strategie oder die Suche einer Strategie für eine kommunale Außenpolitik als Alternative zur herrschenden Außen- und Entwicklungspolitik. Zweiter Schwerpunkt ist die Gründung eines Süd-Nord-Netzwerks hier in Freiburg, worin alle entwicklungspolitisch Interessierten und entwicklungspolitisch arbeitenden Gruppen sich versammeln sollen. Die Tagung beginnt, wie gesagt, am Freitag um 19.30 Uhr in der Fabrik. Da geht es erstmal um eine Podiumsdiskussion. Themenschwerpunkt der Podiumsdiskussion ist eine Einschätzung zur herrschenden Außen- und Entwicklungspolitik und die Versuche, dem Strategien wie kommunale Außenpolitik entgegenzusetzen. Am Samstagvormittag, dann am 3. Juli, beginnt es mit Referaten um 9.30 Uhr in der Fabrik. Referate zu Themen wie herrschende Weltordnung, wie kommunale Außenpolitik, was heißt das eigentlich, und Projektvorstellungen wie die ICLAI, ein Institut, was lokale Umweltpolitik unterstützt und fördert. Am Nachmittag werden dann Vertreterinnen aus verschiedenen Initiativen, die in der Bundesrepublik entstanden sind und solche Bündnisse von Nord-Süd-Gruppen und in solchen Bündnissen von Nord-Süd-Gruppen arbeiten, vorstellen, ihre Arbeit, ihre Schwerpunkte, finanzielle Situation, rechtliche Möglichkeiten und strukturelle Arbeitsweise. Am Sonntag Vormittag soll dann halt, wie schon eben gesagt, ein Treffen stattfinden, wo halt alle entwicklungspolitischen Gruppen und Interessierte aufgerufen sind, hinzukommen, wo wir diskutieren wollen, wie kann ein Süd-Nord-Netzwerk aussehen, was sich zusammensetzt aus denen eben in diesem Bereich Arbeitenden, die halt hier versuchen, Einfluss zu nehmen auf kommunale Politik, beziehungsweise ähnliche Netzwerke in anderen Städten Baden-Württembergs zu initiieren, um dann dort gemeinsam über oder Einfluss zu nehmen auf die Landespolitik im Bereich Entwicklung.
Also, wie gesagt, kommunale Außenpolitik, das Thema in der Habsburger Straße seit einer halben Stunde am Freitagabend. Programm geht weiter, Samstag und Sonntag.
Ja genau, am Samstag und Sonntag gibt es ja das bereits vorhin angekündigte Holzrock Open Air, Holzrock hieß früher Woodrock, jetzt übersetzt halt der Name. Los geht's am Samstag und am Sonntag jeweils um 14 Uhr mit dem Kinderprogramm. Samstag mit Rotznasentheater, spielen Musical. Am Sonntag gibt es dann den Clown Filou. Um 16 Uhr startet dann das Musikprogramm mit jeweils 4 Bands. Am Samstag werden das sein Krüser, House of Suffering, Missing Links und Atomic Kids. Am Sonntag gibt es dann PNA, TSH, Deliverance, Pullerman und Sheep on a Tree. Das ist alles so zwischen Indie-Punk, Funk und Hardcore, teilweise Reggae-Einflüsse wohl auch. Das Ganze steht unter dem Motto, lasst uns zusammen Kultur und Politik leben. Deshalb sind auch nicht erwünscht Alkoholexzesse, harte Drogen, ähnlicher Kram, sondern eher Infostände. Lustige Actions in jeder Form wie Jonglieren, Feuerspucken, Theater und so weiter. Das Ganze ist dann in Schopfheim, 60 Kilometer von hier in Richtung Lörrach. Und in Schopfheim ist es dann ausgeschildert. Zeltplätze und so sind auch vorhanden.
Ja, das 16. Freiburger Theaterfestival unter dem Motto Fest um Deutschland. Heute, nein Quark, morgen Samstag gibt es Volksbühne Murks, den Europäer. Eintritt 16 Mark, für ermäßigte Leute 12 Mark. Wo? Freiburger Theater um 19.30 Uhr.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Juli 1993.
Für unsere jüngeren Hörerinnen wird morgen im kommunalen Kino in der Urachstraße die Kinder von Bulabü gezeigt. Ferien im Kino ab 6 Jahren.
Ja, einen Hinweis haben wir noch erhalten auf eine Vortragsveranstaltung, die am Montag stattfinden wird. Unangenehmerweise wird Dietrich Mooswig seine Antrittsvorlesung in Freiburg halten. Mooswig, der bekannterweise gegen etliche Proteste auf den juristischen Stuhl an der juristischen Fakultät an der Uni in Freiburg gehievt worden ist und der so in Richtung einer ökofaschistische Thesen geht. Der Vortrag wird am Montag gehalten werden um 18 Uhr im Raum 1199 im KG1. Das ist einer dieser ziemlich großen Säle. 18 Uhr am Montag. Ob da ein Protest ist, wissen wir nicht, aber den Schwachsinn, den er verbraten wird, können sich ja etliche Leute mal anhören.
The dark of the matinee, it's better in the matinee.